Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Gott ist hier. Schön, dass ihr auch hier seid. Schön, dass du zu Hause dabei bist oder wenn du das nachher nochmal guckst oder im Podcast hörst. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam über dieses Thema nachdenken können, Gerechtigkeit. Also manchmal sucht man sich ja kein Thema aus, sondern manchmal sucht sich das Thema einen aus oder eine aus. Und ich habe so in der Vorbereitung ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das hätte ich mir vielleicht nicht freiwillig ausgesucht. Es ist ein bisschen piekig. Und das soll auch so sein. Wir sind in der Predigtreihe Störenfriede und ich möchte anfangen mit einer Frage. Schaut euch mal diese beiden Bilder an. Also auf der linken Seite drei Leute, die an einem Zaun stehen und ein Footballspiel sehen wollen und die sind unterschiedlich groß und sie können nicht alle über den Zaun gucken. Auf der linken Seite hat jeder von denen eine Kiste und kann sich da draufstellen, um besser sehen zu können. Und auf der rechten Seite werden die Kisten so verteilt, dass alle auf der gleichen Höhe sind. Was ist Gerechtigkeit? Links oder rechts? Ist Gerechtigkeit, wenn jeder das Gleiche kriegt, jeder eine Kiste? Oder ist Gerechtigkeit, wenn alle nachher an derselben Stelle ankommen? Wie ist das? Gerechtigkeit, wenn wir so durch die Stadt fahren, wir sind im Bundestagswahlkampf, das heißt, überall auf jedem zweiten Wahlplakat steht irgendwas mit Gerechtigkeit. Und wir merken, das ist ein sehr schillernder Begriff und der ganz nah im Alltag bei uns anfängt und uns auf viele verschiedene Weise begegnet und beschäftigt. Ich möchte es erklären an was ganz Einfachem, einer Jeans, einer Hose. Also stell dir vor, du hast zwei Kinder, die sind unterschiedlich alt und dem älteren Kind kaufst du eine neue Jeans. Freude, super, Mama, ich krieg eine neue Jeans. Aber der Jüngere, der kriegt die abgelegte Jeans vom Älteren. Ist das gerecht? Diese Art von Gerechtigkeit nennen wir Verteilungsgerechtigkeit. Ja, also kriegen alle irgendwie das Gleiche. Ist das fair? Ist das gerecht? Und wie bei den Kisten, ne, ist die Frage, heißt das, alle kriegen wirklich das Gleiche oder nur die gleiche Chance oder gleiche Lebensbedingungen? Gar nicht so einfach. Und dann führen wir Gerechtigkeit noch auf eine zweite Art und Weise oft im Mund, nämlich dann, wenn es um den Tun-Ergehens-Zusammenhang geht. Also ist das gerecht, was mir passiert? Verdiene ich das, was mir da passiert? Oder ist das eigentlich ungerecht? Also im Beispiel mit der Jeanshose, du hast deinem Sohn eine neue Jeans versprochen und dann geht er her und macht seine alte mutwillig kaputt, einfach so. Weil er es irgendwie super findet, wenn da Löcher drin sind und nimmt die Schere und schneidet da Löcher rein. Und jetzt sagst du, erzieherische Maßnahme, gut, dann kriegst du auch keine neue. Jetzt hast du dein Versprechen gebrochen. Ist das gerecht? Also kriegt er, was er verdient? Auch wenn er nicht kriegt, was du ihm versprochen hast? Also das ist auch eine Art von Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist der Hauptvorwurf an Gott. Gott, du bist ungerecht, weil mir passiert etwas, was ich doch eigentlich nicht verdient habe. Und ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt aus der Kindererziehung oder Enkel. Ja, Hauptunwort der Kindererziehung ist unfair, ungerecht. Das muss man ihnen gar nicht beibringen. Das ist, glaube ich, nach Mama und Papa das dritte Wort, was die lernen. Ja, ungerecht. Also, Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und dann ist noch die Frage, können Menschen eigentlich überhaupt gerecht sein oder können sie nur gerecht handeln? Also du ziehst das durch mit der Jeans, ja, der hat seine Hose kaputt gemacht, der kriegt sie nicht, der geht am nächsten Tag in die Schule und sagt, meine Mama ist ungerecht. Also nicht meine Mama hat eine ungerechte Entscheidung getroffen, sondern meine Mama ist ungerecht. Ist ungerecht. Also dieses Denken, dass Menschen gerecht sind oder ungerecht als ganzer Mensch, das taucht gar nicht so selten auf, nicht nur in der Schule, wenn die sich über ihre Mütter gegenseitig ausheulen, sondern auch in Hollywood. In jedem Populismus, in jeder Ideologie werden Menschen eingeteilt, die Guten und die Bösen, die Gerechten und die Ungerechten. Kann ein Mensch gerecht sein oder höchstens gerecht handeln? Und wenn ein Mensch gerecht sein kann, wer entscheidet das eigentlich? Und wenn ein Mensch gerecht ist, kann er dann trotzdem noch ungerecht handeln? Also wir merken, das ist gar nicht so einfach mit der Gerechtigkeit. Jedenfalls nicht so einfach, wie es manchmal auf dem Wahlplakat aussieht. Und dann kommt ja noch dazu, bisher haben wir nur über die Gerechtigkeit im Einzelnen gesprochen. Wie ist das denn mit unserer Welt als Ganzen? Wie ist das eigentlich mit den Systemen, in denen wir leben und die wir so bauen? Wirtschaftssystem, Rentensystem, all diese Systeme, sind die eigentlich gerecht? Können die auch gerecht sein oder ungerecht? Also im Beispiel der Jeans. Du versprichst deinen zwei Kindern Jeans, neue. Sie kriegen beide genau die gleiche. Und sie machen auch ihre alte Hose nicht kaputt. Und eigentlich ist doch alles super jetzt, oder? Sie sagen am nächsten Morgen in der Schule, boah, meine Mama ist super, mein Papa ist super. Wunderbar, Gerechtigkeit, oder? Was du nicht weißt, ist, dass die Jeans am anderen Ende der Welt in einem Sweatshop hergestellt worden ist mit Kindern, die keine neue Jeans kriegen, sondern die, obwohl sie noch minderjährig sind, in schwierigen, menschenverachtenden Arbeitsbedingungen groß werden, weil sie Geld nach Hause bringen müssen, weil ihre Mutter, die auch schon Näherin war, unter toxischen Chemikalien Krebs bekommen hat. Ist das gerecht? Also kann ich gerecht handeln oder gerecht sein, wenn ich verstrickt bin in einem System der Ungerechtigkeit? Und ihr merkt, Gerechtigkeit, das fängt im Alltag an bei sowas Harmlosem wie einer Jeanshose. So, dass schon 2-3-jährige Kinder das Wort ungerecht kennen. Aber es geht richtig tief rein darin, wie unsere Welt ist und wie sie funktioniert, wie sie gemacht ist und wie wir Menschen sind. Es geht in die Wirklichkeit des Daseins beim Begriff Gerechtigkeit. Und wenn wir da reinschauen, dann ahnen wir schon und merken wir, Gerechtigkeit ist nichts, was von alleine einfach so passiert, sondern Gerechtigkeit ist etwas, was errungen wird, was erkämpft werden muss. Deswegen heißt diese Predigt heute auch eben Kampf für Gerechtigkeit. Unsere Welt ist da wie dein Schreibtisch oder dein Garten. Das wird nicht von alleine ordentlich. Wenn du nichts tust, ja, wird dein Garten ordentlicher, wenn du nichts tust? Also meiner leider nicht. Wird dein Schreibtisch von alleine ordentlicher, wenn du nichts tust? Meiner leider nicht. Wird die Welt gerechter, wenn du nichts tust? Ich glaube, im Herzen des Menschen wohnt eine Toleranz und eine Toleranz für Ungerechtigkeit und eine Bereitschaft, auch ungerecht zu handeln, ungerecht zu sein. Und überall da, wo tatsächlich mehr Gerechtigkeit errungen wurde, passiert es ganz schnell und immer wieder, dass neue Menschen, neue Denkweisen, neue Systeme entstehen, die neue Ungerechtigkeit gebären. Und die gute Nachricht heute ist, Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Gott gibt sich damit nicht zufrieden. Gott interveniert. Gott kämpft für Gerechtigkeit. Und er will diese Gerechtigkeit in dir und in mir und er will sie durch uns in dieser Welt. Darüber denke ich im Rest dieser Predigt jetzt mit euch nach. Kampf für Gerechtigkeit, was Gott fordert, wie Gott eingreift und wie Christen für Gerechtigkeit kämpfen. Und vielleicht bist du so christlich sozialisiert in der Theologie, die sagt, Moment, Gerechtigkeit, also uns geht's ja um Seelenheil, ja, und Gerechtigkeit vor Gott und wie wir sozusagen und so sündlos und gerecht vor Gott stehen, aber das mit der Gerechtigkeit in der Welt, das soll mal die Welt sich selber kümmern. Das ist doch liberale Theologie, also das hat doch mit uns nichts zu tun. Ich glaube, es ist eine Fehlhaltung. Und wenn du so aufgewachsen bist, dann wirst du dich heute vielleicht wundern und vielleicht auch ärgern, denn diese Predigt ist für keinen von uns bequem, das hoffe ich. Die Serie heißt nicht umsonst Störenfriede. Sie soll uns rausrufen aus der Komfortzone, aus meiner Komfortzone und wenn es gut läuft, auch aus deiner Komfortzone. Und wenn du bis zum Ende so selbstzufrieden da sitzt und nix und sagst, ja genau, habe ich auch schon alles immer gedacht, alles prima, Haken dran, dann hast du vielleicht nicht richtig zugehört. Und mein Gebet ist, dass du den Punkt, den der Heilige Geist dir deutlich macht, weil dir so ganz leicht auf die Schulter tippt und so ein unangenehmes Gefühl ins Herz schiebt, dass du den wahrnimmst und dass du den ernst nimmst und sagst, es könnte sein, dass Gott mir etwas zeigt über Gerechtigkeit in meinem Leben, in meinem Herzen, in dieser Welt, was ich bisher nicht ernst genug genommen habe. Und dann möchte ich dich herausfordern, einladen, rede darüber mit deinem Gott. Geh darüber ins Gebet und wenn du Hilfe brauchst, wir haben einen Gebetsdienst, Janina wird das nachher noch erklären, wo ihr den findet. Manchmal kann das helfen, das mit jemand anders nochmal zu reflektieren. Also, gehen wir rein, was Gott fordert. Und wir schauen uns dazu an den Propheten Micha. Das ist ja in der Reihe Störenfriede, gucken wir so die kleinen Propheten an, Micha und Habakuk und Maleachi und Daniel. Daniel hatten wir letzte Woche, heute ist Micha dran. Micha, irgendwie ist der Name schon Programm. Michael heißt, wer ist wie Gott? Das kann man sich in Sachen Gerechtigkeit gut fragen. Ne? Bin ich eigentlich so gerecht, wie Gott gerecht ist? Der lebte so ungefähr 700 bis 740 vor Christus in Jerusalem, war ein Zeitgenosse von Jesaja, den kennen viele von euch vielleicht ein bisschen besser. Und für den Micha war das völlig selbstverständlich. Gott steht auf der Seite derer, die schwach sind. Das haben wir gesungen gerade. Gott steht auf der Seite derjenigen, die Ungerechtigkeit erleiden. Und Gott kämpft für Gerechtigkeit. Ja, noch mehr, Gott definiert, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Gott definiert das. Und Gott bringt das, was er da definiert und wofür er kämpft, durch den Propheten Micha zum Ausdruck. Und er konfrontiert drei konkrete Ungerechtigkeiten seiner Zeit. Und ihr könnt gleich mal überlegen, echt nur seiner Zeit oder gibt es das heute eigentlich auch noch? Und die erste ist Machtmissbrauch. Micha kämpft gegen Machtmissbrauch. Micha Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Weh denen, die Unheil planen und gehen mit bösen Gedanken um auf ihrem Lager, dass sie es früher, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Sie begehren Äcker und nehmen sie weg, Häuser und reißen sie an sich. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Weil sie die Macht haben. Wenn man so durchs Alte Testament geht, dann ist das eigentlich eine Bewegung weg von einem nomadischen Leben hin zum Sesshaftwerden. Und zu der Zeit, wo Micha gelebt hat und so geredet hat, waren die Leute im Wesentlichen schon sesshaft. Und deswegen, wenn die, die die Macht hatten, Leuten die Häuser und die Äcker wegnehmen, dann stoßen sie eigentlich zurück in ein nomadisches Leben. Weil die Lebensgrundlage verloren geht. Das wäre heute so, als würdest du jemandem sein Haus, seinen Besitz, seinen Arbeitsplatz, sein Konto nehmen, all das, was irgendwie nötig ist, um am Leben teilzuhaben. Weil sie die Macht haben. Weil sie die Macht haben, weil sie es können. Macht könnte Gerechtigkeit fördern. Macht könnte man einsetzen, um zu sagen, wir versuchen die Welt ein Stück gerechter zu machen, aber die hier, die nutzen ihre Macht, um Ungerechtigkeit zu schaffen, um andere über den Tisch zu ziehen. Gibt es das heute noch? Immer wieder verführt Macht dazu, Ungerechtigkeit zu ermöglichen. Und Gott stellt sich dagegen und sagt, wehe denen, wehe denen. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest, aber ich empfinde, wenn Gott sagt, wehe dir, das ist nicht so eine kleine Empfehlung. Oder so ein kleines blinkendes Lämpchen im Armaturenbrett, sondern wehe dir ist schon das Stoppschild und die rote Karte. Wehe denen. Machtmissbrauch. Und das Zweite, wogegen Micha zu Felde zieht, ist Gleichgültigkeit. Manchmal brauchst du es ja gar nicht, dass Menschen mit Absicht Ungerechtigkeit schaffen. Manchmal reicht es schon, wenn man es einfach hinnimmt, was passiert. Und auch das kritisiert Micha, Kapitel 6, die Verse 9 bis 12, habe ich euch auch nochmal hier so einen Text rausgesucht, wo Micha sagt, des Herrn Stimme ruft über die Stadt. Kann ich vergessen, Unrecht gut in des gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß, also da geht es um den Marktplatz und das Wiegen, ja, dass jemand manipuliert. Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Ihre Reichen üben nichts als Gewalt und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. Also da geht es nicht darum, dass sich Einzelne mal daneben benehmen, sondern da geht es darum, dass eine ganze Stadt, eine ganze Kultur, eine ganze Gesellschaft es einfach hinnimmt, dass es halt so läuft. Wenn die Korruption in einer Gesellschaft ein gewisses Maß überstiegen hat, dann merken wir sie nicht mehr. Dann nehmen wir es einfach hin. Wir sind das so gewohnt, so ist es halt. Und alle machen mit. Und alle lassen es laufen. Und keiner guckt mehr so richtig hin. Ungerechtigkeit ist dann ein von allen akzeptierter Normalzustand geworden. Edmund Burke, der britische Staatsmann und Philosoph, hat im 18. Jahrhundert gesagt, für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Und das ist hier passiert bei Micha. Und ich persönlich glaube, diese Gleichgültigkeit ist in der Gemeinde Jesu, zumindest im Westen, zumindest bei uns, der größte Risikofaktor in Sachen Ungerechtigkeit. Wir wissen darum oder wir könnten es wissen, aber wir gewöhnen uns dran, dass man ja nichts machen kann und dass es halt wohl so ist. Wir akzeptieren das als Normalzustand. Und dann gibt es noch ein drittes, was Micha kritisiert damals in seiner Zeit und das ist die Selbstgerechtigkeit. Noch schlimmer, die Leute bringen Gott und Gerechtigkeit gar nicht mehr miteinander in Verbindung, sondern sie berufen sich in dem, was sie da leben, in ihrem persönlichen Leben und in dem System, in dem sie leben, die ganze Ungerechtigkeit, berufen sich auch noch auf Gott und sagen, ja, Gott ist ja auf unserer Seite. Wir haben doch Gott auf unserer Seite. Wo ist das Problem? Ich lese es euch vor. Micha 3, die Verse 11 und 12. Jerusalems Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dennoch verlassen sie sich auf den Herrn und sprechen, ist nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen. Darum wird Zion um euretwillen zum Acker umgepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Ist nicht der Herr unter uns? Wie oft haben in der Kirchengeschichte Christinnen und Christen und ganze Gemeinden, ganze Kirchen Unrecht ignoriert in der selbstzufriedenen Gewissheit, naja, also Hauptsache Gott ist ja bei uns. Und Gott sagt, um eurer Selbstgerechtigkeit willen wird die Stadt und der Tempel zerstört werden. Ich werde nicht mehr bei euch wohnen und ihr könnt da auch nicht mehr wohnen. Ihr habt mich jetzt nicht auf eurer Seite und ihr werdet mich dann auch nicht mehr in eurer Nähe haben, spricht Gott der Herr, damals durch Micha in diese Gesellschaft hinein. Also ich frage mich, was soll Gott noch machen? Wie soll Gott noch deutlicher reden als durch die Worte von Micha? Und dann setzt Micha einen Anspruch Gottes dagegen. Nachdem er das kritisiert hat, und da gehörte eine Menge Mut dazu, damals das so zu sagen, setzt er einen Anspruch Gottes dagegen. Er sagt, Leute, es ist gar nicht so schwer. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein von deinem Gott. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha sagt, ich mach's ganz einfach. Drei Dinge könnt ihr euch noch merken, oder? Damals. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wenn ihr das versucht, wenn ihr dafür kämpft, wenn ihr euch dafür hinstellt, dann ist das schon viel besser als alles, was ihr bisher so an Ungerechtigkeit um euch herum geduldet habt oder sogar betrieben habt, erzeugt habt. Steht da klar. Steht da klar. Und dann lässt Micha sie nicht ohne Hoffnung. Also Gott formuliert nie einfach nur einen Anspruch, ohne nicht auch einen Zuspruch zu formulieren. Gott ist kein Moralist, sondern Gott ist ein zugewandter Gott. Und er formuliert in deinem Leben und in meinem nie einen Anspruch, ohne auch einen Zuspruch daneben zu stellen. Und auch damals hat Gott durch Micha einen Zuspruch daneben gestellt. Es ist erstmal nur eine Andeutung und wir gucken gleich rein, was daraus geworden ist. Und das ist in Micha 5, Vers 1 zu finden. So ein ganz bisschen weg versteckt in diesem Kapitel. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, also das eins der kleinsten Dörfer in der ganzen Gesellschaft damals, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gesehen gewesen ist. Das ist die messianische Perspektive. Da sagt Micha, Gott wird einen Retter schicken und das wird ein König der Gerechtigkeit sein. Und der wird Gerechtigkeit schaffen in euch und durch euch und in eurer Gesellschaft in dieser ganzen Welt. Und aus Bethlehem wird er kommen. Aus Bethlehem wird er kommen. Und 700 Jahre später kommt er aus Bethlehem. Wie Gott eingreift. Der zweite Teil, den ich mir mit euch angucken möchte. Und Gott macht ernst mit Gerechtigkeit. Also spulen wir 700 Jahre vor. Du sitzt in einem Gottesdienst, nicht in einem christlichen Gottesdienst, sondern in einem jüdischen Gottesdienst, in einer Synagoge. Und da kommt ein junger Wanderprediger rein. Und wie das damals üblich ist, ja, die haben sich abgewechselt. Jeder Mann durfte damals mal vorlesen. Und er nimmt die Schriftrolle vom Propheten Jesaja und er fängt an vorzulesen. Und im Lukas-Evangelium Kapitel 4 können wir lesen, was da passiert. Und dieser junge Mann liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, der auch diese messianische Rettungsperspektive im Alten Testament hochgehalten hat. Und ich stelle mir vor, wie dieser junge Mann die Schriftrolle wieder zurollt und alle sind gespannt, ja, also alle Augen richten sich jetzt auf ihn und sagen, was kommt jetzt? Und dann sagt er, heute ist dieses Wort erfüllt worden vor euren Ohren. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt worden vor euren Ohren. Und dieser junge Mann heißt Jesus. Es ist Jesus, der sagt, das, was da im Alten Testament vorhergesagt worden ist, durch Micha und Jesaja und all die anderen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird in euch und durch euch und in dieser Welt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Dieses Wort ist erfüllt worden vor euren Ohren. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Gottes Gerechtigkeit beginnt jetzt und sie beginnt hier und sie beginnt mit mir. Und sie beginnt nicht, das haben sie am Anfang gedacht, in der Befreiung von der römischen Besatzung, in der Reform sozusagen des Staates und des Systems. Das kommt später auch noch. Aber sie beginnt an dem Ort, Gott beginnt sie an dem Ort, wo immer wieder neue Ungerechtigkeit in diese Welt hineingeboren wird. Und weißt du, wo das ist? Das ist mein Herz und dein Herz. In unseren Herzen wird immer wieder neue Ungerechtigkeit in diese Welt hineingeboren. Und deswegen fängt Jesus da an und Gottes Programm der Gerechtigkeit setzt da an und sagt, als erstes spreche ich Gerechtigkeit in dein Herz hinein und verändere dein Herz. Egal, was du auf dem Kerbholz hast, egal wie ungerecht du bisher gehandelt hast oder gewesen bist, ohne Vorbedingung, ohne Vorleistung, aus Gnade. Aus Gnade. Ich spreche, sagt Gott, Gerechtigkeit in dein Herz. Ohne Vorbedingung, aus Gnade. Aber da muss es anfangen und da wird es auch anfangen, wenn du dich darauf einlässt. Apostel Paulus beschreibt das später im Römerbrief mal so, Römer 3, 22 bis 26 ist das. Also er hat da vorher theologisch drüber geschrieben, ne? Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und dann schreibt er, ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben. Jeder, der sich auf Jesus einlässt, ist dabei. Gott spricht Gerechtigkeit ins Herz von jedem, der sich auf Jesus einlässt. Und diese Menschen werden ohne ihren eigenen Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also dieser König der Gerechtigkeit, er fängt bei dir und bei mir an, wenn wir das wollen. Hier drin. Auf dass er, Gott, allein gerecht sei und gerecht mache, den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Also Paulus schreibt, Leute, hört auf, euch selbst für gerecht zu halten. Das ist Selbstgerechtigkeit. Aber nehmt das an, was Gott in euer Herzen, euer Leben hineinspricht. Seine Gerechtigkeit, nehmt die an. Da beginnt es und von da aus breitet es sich aus. Und wo wir vorhin bei ungerechten Systemen waren, Gott befreit dich, wenn du dich darauf einlässt, Gott befreit dich aus einem ungerechten System, nämlich dem System dessen, was die Bibel Sünde nennt. Die Verstrickung in Schuld und Scham und Sünde. Und Gott reißt dich daraus und befreit dich. Und diese Befreiung hat das Zeug, dein Verhalten zu ändern und diese Welt zu verändern. Und sie hat nicht nur das Zeug dazu, sondern das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Absicht. Vorher warst du verstrickt in ungerechtes Denken, Handeln und Sein und keine Willensanstrengung konnte dich so richtig davon befreien. Aber wenn Jesus Gottes Gerechtigkeit in dein Herz hineinspricht, dann erneuert das dein Herz, dann erneuert das dein Verhalten, dann bist du fähig, Gottes Gerechtigkeit uneigennützig zu lieben und dafür zu kämpfen. Und das ist das, was Jesus mit dir vorhat und mit mir. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ab diesem Moment in Sachen Gerechtigkeit nicht mehr nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung. Erinnerst du dich, Jesus in der Synagoge, wo er sagt, es beginnt hier mit mir, jetzt und hier, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen? Jesus hat noch was anderes gesagt, Johannes 20. Am Ende seiner 3 Jahre mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern, hat er gesagt, so und jetzt sende ich euch. Das, wer ich bin und was ich bin für diese Welt, das setzt sich jetzt fort in dem, was ihr seid und wie ihr seid in dieser Welt. Gott schafft Gerechtigkeit in Menschen, die ihm vertrauen und dann durch sie in dieser Welt. Durch dich in dieser Welt. Und das ist hier nicht mal nur so ein halber Vers in Johannes 20, das ist bei Jesus Programm. Ich lese es dir vor, Matthäus 25, da macht Jesus so das Bild auf, wie so am Ende die Auswertung sein wird der Weltgeschichte. Und Jesus zeigt seinen Jüngern hier, wenn die Weltgeschichte zu einem Abschluss kommen wird und wir gucken uns mal an, was alles so gelaufen ist. Ich sage euch mal, was zählt. Ich zeige euch mal, was zählt. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also Jesus beschreibt hier, wie er einmal als Richter auftreten wird. Und ein Richter ist jemand, der Gerechtigkeit spricht und Gerechtigkeit durchsetzt. Und dieser Richter sagt, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern unter euch in dieser Welt, das habt ihr mir getan. Jesus nimmt Gerechtigkeit persönlich. Merkst du das? Jesus nimmt Gerechtigkeit persönlich. Gerechtigkeit ist für Jesus nicht optional oder so ein Vorschlag oder eine Empfehlung. Wenn du so neben dem Bibellesen und dem Worship und allem noch so ein bisschen Zeit hast, dann wäre es auch nett, wenn du dich nochmal kurz um Gerechtigkeit kümmern würdest. Jesus nimmt das persönlich, weil es sein Plan für diese Welt ist und sein Herz für diese Welt ist und für jeden Menschen, der in ihr lebt. Und er fordert alle, die ihm nachfolgen, heraus, seid Werkzeuge für die Gerechtigkeit, kämpft für Gerechtigkeit. Nicht in so einem appellhaften politischen Kampfsinn, den es in unserer Welt auch immer wieder gibt, sondern aus einem erneuerten Herzen heraus, aus diesem Zuspruch, ich spreche dich gerecht und jetzt sei du ein Werkzeug meiner Gerechtigkeit. Kämpft für Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus wird später nochmal schreiben, gebt eure Glieder, also euren Körper, alles, was ihr seid und was ihr habt und wie ihr handeln könnt in dieser Welt, gebt das hin als Waffen der Gerechtigkeit. Da geht's um was. Es ist kein Thema, wo Jesus uns dazu herausfordert, das irgendwie gut zu finden oder zu sagen, ja Jesus, wenn du meinst, dann stimme ich dem mal zu. Sondern es ist ein Gerechtigkeit ist etwas, was uns in Aktion bringen will, bringen muss. Und wo Jesus sagt, Leute, kämpft für Gerechtigkeit. Sie entsteht nicht von alleine. Es ist wie bei eurem Schreibtisch in eurem Garten. Damit die Bösen gewinnen, damit Bosheit in dieser Welt gewinnt, brauchst du nicht mehr, als dass die Guten nichts tun. Und jetzt sind wir logischerweise bei der Frage, ja Jesus, wenn das so ist, wie kämpfen denn Christen für Gerechtigkeit? Also ja wohl nicht mit der Waffe in der Hand, oder? Aber wie dann? Wie Christen kämpfen? Für Gerechtigkeit. Und in jedem Kampf ist es nicht nur wichtig, gegen was man kämpft, sondern auch wie. Also wie kämpfen Christen für Gerechtigkeit? 5 Punkte. Und ihr findet die auch nochmal in dem Predigt-Handout, was ihr euch runterladen könnt über die Webseite, wenn ihr das nochmal in Ruhe durchgucken wollt zu Hause oder in eurer Gruppe. Wie kämpfen Christen für Gerechtigkeit? Nummer 1, im eigenen Herzen. Ich sage, als Christ aus mir selbst heraus denke und handle und unterlasse ich immer noch in Ungerechtigkeit. Ja, Jesus hat mich zum Teil der Lösung gemacht, aber ich bin immer auch noch ein kleines bisschen Teil des Problems, mal mehr und mal weniger. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich würde wetten, du auch. Und deswegen brauche ich Gottes Gerechtigkeit zuallererst mal selbst in meinem Herzen. Und Jesus hat die da reingesprochen und hat mich erlöst und gerettet. Und deswegen, wo ich jetzt mich für Gerechtigkeit engagiere, und egal was ich tue das eigentlich aus dieser Bedürftigkeit heraus. Ich brauche es als Erster. Ich bin nicht moralisch hochwertiger unterwegs in dieser Welt und du auch nicht. Christen haben keinen Grund, die Nase hochzutragen. Aber Christen wissen, wo Gerechtigkeit beginnt und welche Power sie hat und was Gott mit dieser Welt vorhat und dass Gott ein König der Gerechtigkeit ist. Also Christen kämpfen für Gerechtigkeit ohne moralische Besserwisserei. Sondern in dem Bewusstsein, in dem Eingeständnis, hey, ich war auch mal total verstrickt in Ungerechtigkeit und ich bin es an manchen Stellen immer noch, denn ich lebe in dieser Welt und manchmal auch noch aus Gewohnheit. Aber umso mehr sehne ich mich danach, ein Werkzeug der Gerechtigkeit zu sein, dass Gottes Gerechtigkeit sich ausbreitet und Gott, wenn es sein kann, dann auch durch mich. Also im eigenen Herzen. Das Zweite ist, für andere. Sich selbst Recht verschaffen, wenn dir Unrecht getan worden ist, das ist keine besonders christliche Tugend. Ja, ist auch nötig, ist nicht mein Thema heute. Aber ich sage mal ein bisschen suffisant, das kann jeder. Jesus beruft uns zu mehr. Jesus beruft uns dazu, für die Gerechtigkeit von anderen zu kämpfen, für Menschen, die schwach sind, die es selber nicht können. Ihr habt das vielleicht noch im Ohr, was ihr euch vorgelesen habt, was ihr getan habt, dem Geringsten unter meinen Brüdern. Das habt ihr mir getan. Das nimmt Jesus persönlich, positiv persönlich, wenn du dich für die Gerechtigkeit von anderen einsetzt. Das Dritte, im System. Viele dieser geringsten Brüder, die leiden unter Ungerechtigkeit in einem System. zum Beispiel dem System, wie weltweit Rohstoffe abgebaut werden und gehandelt werden, wie Kinder in Arbeit gezwungen werden, wie Menschen ausgebeutet werden, die als Flüchtlinge unterwegs sind, wie Menschen noch heute in moderner Sklaverei gehalten werden. Wie Frauen als Sexsklavin gehalten werden, man kann es wirklich nicht anders sagen. Und wir könnten das alle wissen, aber wir leisten uns nicht so genau hinzugucken, weil wir dann nicht mehr auf unserem Stuhl sitzen könnten oder nicht mehr in den Spiegel schauen. Und ja, wir können nicht im Alleingang ein ganzes System verändern. Und diese Welt ist durchdrungen mit Ungerechtigkeit, solange Gott nicht ganz zu seinem Ziel kommt. Aber ich kann meine Rolle in einem System verändern, vielleicht nur ein kleines bisschen. Ich kann mich informieren, ich kann mich beteiligen, ich kann mich mit anderen zusammen engagieren, um Systeme auch zu verbessern. Und dass es heute nicht mehr so viel Sklaverei gibt wie im 19. Jahrhundert, daran waren auch Christen beteiligt, William Wilberforce, die gesagt haben, ich engagiere mich dafür, ich suche Mitstreit. Das hat Jahrzehnte gedauert und er hat das Gesetz im britischen Parlament selber nicht mehr erlebt. Er ist kurz davor gestorben, was die Sklaverei abgeschafft hat im britischen Empire. Aber es geht. Und Gott sehnt sich danach, dass Gerechtigkeit gewinnt in dieser Welt. Und wenn du keine Ahnung hast, wo du jetzt anfangen sollst, aber du sagst, ja, ich habe den Eindruck, ich interessiere mich dafür, ich will das wissen, ich will da mal irgendwo mehr lernen, dann google nach Micha-Initiative, die heißt nicht umsonst Micha-Initiative. Da geht es genau darum, also wie wir dazu beitragen können, als Christen in einer gerechteren Welt zu leben. Und wir merken schon, wenn man so reindenkt, da kommen 100 Abers, ne? Aber wie soll das denn gehen? Aber was sollen wir schon ausrichten können? Aber, ja, all das ist, vierter Punkt, nur in Unvollkommenheit. Ich werde Teil der Lösung und bin doch auch immer wieder Teil des Problems. Ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber weißt du, wenn du das Leben eines einzigen Menschen an einer einzigen Stelle veränderst, es kann sein, dass das für den die ganze Welt bedeutet. Ich kann manches nur ein bisschen besser machen, aber für Jesus bedeutet es viel. Was ihr getan habt, den Geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir getan. Und das ist nur ein Becher Wasser gewesen. Das ist ein Besuch im Knast gewesen. Das ist eine Geste der Zuwendung gewesen. Unterschätzen wir nicht die kleinen Dinge. Wenn wir sie tun, fünfter Punkt, im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Vergiss nicht, in wessen Auftrag und in wessen Identität du für Gerechtigkeit hier kämpfst. Du tust das im Namen Jesu. Das heißt, weil du berührt bist im Herzen von Gottes Gerechtigkeit, weil er die da reingesprochen hat, weil du zu Jesus gehörst, für immer. Einem Jesus, der Ungerechtigkeit ernst nimmt und der Gerechtigkeit persönlich nimmt, der in dir und durch dich für Gerechtigkeit kämpfen will. Und Gott wird sein Endziel einer umfassenden Gerechtigkeit nie aus dem Auge lassen und nie aus dem Blick verlieren. Und er wird diesen Kampf gewinnen. Die Frage an uns ist, sind wir dabei? Ich möchte uns zum Schluss ein Zitat mitgeben von Martin Luther King, dem amerikanischen Bürgerrechtler, der sein Leben investiert hat in den Kampf für Gerechtigkeit, Rassengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, vor allem in den Südstaaten, in den USA. Und der das auch als endlose Mühe und endlosen Kampf, auch mit vielen Kompromissen und so immer erlebt hat. Und der hat gesagt, der Bogen des moralischen Universums ist weit, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit. Der Bogen des moralischen Universums ist weit, da passieren eine Menge Dinge und sie sind nicht alle gut. Und sie sind nicht alle clean und sie sind nicht alle hundertprozentig. Es ist unvollkommen und es dauert lange. Und die menschliche Verstrickung in Ungerechtigkeit, deine und meine und unsere, die ist unglaublich zäh. Und es geht zwei Schritte vor und einen zurück. Und der Kampf für Gerechtigkeit ist lang und mühsam und hart und voller Rückschläge und Irrwege. Aber am Ende neigt sich der Bogen zur Gerechtigkeit. Am Ende wird Gott diesen Kampf gewinnen. Und meine Frage an dich heute Morgen und an mich selbst ist, bist du dabei? Bist du dabei? Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich lade euch ein, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das ausdrücken möchtet und sagen, ja, dafür möchte ich mich hinstellen. Dafür möchte ich mich in diese Welt stellen, dafür möchte ich losgehen. Im Namen Jesu, in aller Unvollkommenheit. Ich möchte mit für Gerechtigkeit kämpfen. Dafür möchte ich mich hinstellen, dass ihr es auch tatsächlich tut, euch hinzustellen. Bei dem Lied, was wir jetzt miteinander singen, dass das nochmal ausdrückt, für den König. Wenn du Christin bist, wenn du Christ bist, dann folgst du dem König der Gerechtigkeit. Für den ist Gerechtigkeit persönlich und sein Endziel. Und er lädt dich ein, dich zu verändern und dich als Werkzeug für seinen Frieden und seine Gerechtigkeit in dieser Welt zu gebrauchen. Und wenn du ausdrücken möchtest, ja, Jesus, bei allem, was ich noch nicht weiß und mit aller Zaghaftigkeit vielleicht auch, dafür möchte ich, da möchte ich dabei sein, das möchte ich nicht verpassen, dann lade ich dich ein, jetzt beim Singen als Zeichen dafür aufzustehen. Wenn du das willst und wenn du es nicht möchtest, völlig okay, bleib sitzen, lass uns gemeinsam dieses Lied singen für den König.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.